Ja, einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung live hier aus Hamburg. Schau in die Gesichter. Es ist spät, sehr spät, aber alle hier tatsächlich hellwach. Es gibt diese eine Nacht alle 4 Jahre, in der wir alle hellwach sind, weil die wohl wichtigste, vielleicht die folgenreichste Wahl der Welt ansteht. Und für den Fall, dass das nicht reicht, um wach zu sein, gibt es ja im Moment auch noch die deutsche Regierung, die uns zuverlässig den Schlaf raubt, würde ich sagen. Über die Frage, was all das bedeutet, wollen wir sprechen. Unter anderem mit Christina Dunz, die schon vor 8 Jahren geträumt hat, dass Trump Präsident wird. Herzlich willkommen.
Albtraum, freue mich sehr. Ja.
Der Albtraum mit Sigmar Gabriel, der sagt, ich gehöre nicht zu den Untergangspropheten, die mit Trump das Ende des Abendlandes kommen sehen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Mit Roderich Kiesewetter, der Amerika sehr gut kennt, weil er dort, glaube ich, sogar studiert hat. Und der vielleicht auch deshalb sagt, Amerika befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Und Trump ist derjenige, der diesen Umbruch tatsächlich am geschicktesten bespielt. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Antworten von Benjamin Wolfmeier, den wir jetzt gerade hier aus Washington zugeschaltet sehen, der zwar in Bielefeld wohnt, gerade aber in den USA ist, weil er Trump-Anhänger ist. Interessant, hat lange die Demokraten unterstützt, sagt aber heute, nicht ich habe die Demokraten verlassen, sondern die Demokraten haben mich verlassen. Herzlich willkommen. Und natürlich darf an so einem Abend, in einer solchen Nacht, unser Mann in Washington nicht fehlen. Da sehen wir ihn schon, Elmar Thewissen. Hat das ganze Land intensiv bereist. Und er berichtet, dass das, was alle befürchten, tatsächlich schon begonnen hat. Elmar, in Lancaster County, Pennsylvania, hat das Team von Trump bereits Klage eingereicht, weil, so der Vorwurf, bereits 2600 Stimmen geklaut worden seien. Schönen guten Abend, Elmar. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Schönen guten Abend, Markus. Guten Abend in die Runde nach Hamburg.
Elmar, in gut einer Stunde, glaube ich, rechnet ihr mit den ersten Wahlergebnissen. Wie sind die letzten Umfragewerte? Es gibt ja auch Nachwahlbefragungen. Was hört ihr?
Ja, also wir haben am Wochenende ein paar Überraschungen erlebt, weil in den letzten Wochen ja tatsächlich Trump immer näher rangekommen ist an Kamala Harris. In einigen wichtigen Bundesstaaten hatte er sie sogar überholt, auch recht deutlich. Und am Wochenende gab es dann eben eine neue Umfrage von der New York Times mit dem Siena-Institut. Und die hat dann Kamala Harris wieder in wichtigen Swing States vorne gezeigt. Und eine Umfrage, wer hätte das gedacht, aus Iowa. Eigentlich ein solider roter Staat, wie man hier sagt, also republikanisch. Und der zeigte, diese Umfrage zeigte, dass Kamala Harris 3 Prozentpunkte dort vorne liegt. Wenn das so käme, das wäre eine faustdicke Überraschung. Die ersten Nachwahlbefragungen sind jetzt da, aber sie beziehen sich eher auf die Stimmung im Land, noch nicht, wie jemand gewählt hat. Und da hören wir, dass die Nachwahlbefragungen zeigen, wie viele Leute einfach unzufrieden sind mit dem Zustand im Land. Und das kann sich natürlich im Wahlergebnis für Trump niederschlagen.
Das ist unzufrieden mit der Stimmung im Land generell oder unzufrieden mit im Grunde beiden Kandidaten, die, das ist so meine Beobachtung von außen, nicht so richtig und final überzeugt haben?
Also in erster Linie unzufrieden mit der Richtung, in der das Land sich bewegt. Das ist ja immer die Frage, die gestellt wird. Damit meinen die meisten aber dann eben die Wirtschaftslage im Land. Die ist verrückterweise eigentlich ziemlich gut. Alle Eckdaten sind recht positiv. Aber die Menschen treibt um, warum ist es so teuer? Und die Inflation hat eben tatsächlich zu Preissteigerungen, gerade bei Lebensmitteln, bei Wohnungen oder eben auch beim Treibstoff geführt. Die Preise sind extrem hoch und daran geben eben viele Menschen in Amerika, Joe Biden und Kamala Harris, auch die Schuld.
Weiß man, bevor wir gleich intensiver auch in die Analyse einsteigen über die Frage, was die Amerikaner gerade bewegt und treibt, Elmar, weiß man, wo die beiden gerade sind? Wo sind die beiden Kandidaten aktuell?
Ja, das weiß man. Also Donald Trump ist in Mar-a-Lago. Er ist unten in Florida. Er wird heute Abend zusammen mit Elon Musk, mit dem er ja auch Wahlkampf gemacht hat, schauen, wie die Ergebnisse sind. Er hat da auch heute gewählt. Und er hat heute Abend vor, zu einer großen Veranstaltung zu kommen. Und wir sind gespannt, ob er dann vielleicht frühzeitig, egal wie die Ergebnisse bis dahin lauten, seinen Sieg erklärt und die Niederlage der anderen Seite verkündet, wie er das vor 4 Jahren ja auch schon mal gemacht hat. Und Kamala Harris ist hier in Washington. Sie wird an der Howard University, das ist ihre Alma Mater, ihre alte Universität. Da wird sie heute Abend zu einer großen Wahlparty erwartet. Alles ist vorbereitet. Sie hat von zu Hause aus noch, und das ist ja auch hier in Washington, Wahlhelfer angerufen in den letzten Stunden und noch ein bisschen für Begeisterung bei denen gesorgt. Alle sind gespannt und beide Seiten sind extrem zuversichtlich, dass sie diese Wahl gewinnen.
Versuche, gerade hinter dir gibt ein Herr verzweifelt Zeichen. Ich weiß nicht, ob er möchte, dass du aufhörst zu sprechen oder nicht. Wir werden das natürlich unterbinden. Auf jeden Fall filmt er dich vorsichtshalber auch nochmal von hinten für den Fall, dass unsere Kameras ausfallen. Ich sehe aber auch, Elmar, das ist interessant, die Barrikaden da im Hintergrund, offensichtlich massive Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben letzte Woche schon einmal darüber gesprochen. Ich weiß, dass auch viele große amerikanische Zeitungen, man redet da nicht so öffentlich darüber, aber ziehen ihre Korrespondenten zum Teil aus der halben Welt zusammen in den USA, weil man befürchtet, dass das Ganze doch nicht so ruhig und friedlich abläuft, wie man sich eigentlich ein Fest der Demokratie, was das ja heute Nacht sein sollte, wie man sich das eigentlich vorstellt.
Ja, das hat eben damit zu tun, dass Donald Trump eben intensiv in den letzten Wochen, ich sag mal, auch gehetzt hat. Das muss man so klar sagen. Er hat gesagt, dass das Wahlergebnis eigentlich, wenn es für die Demokraten laufen sollte, nicht stimmen kann, dass dann betrogen worden ist, hat seine Anhänger mobilisiert und hat auch darüber geredet, dass politisch Andersdenkende und auch Journalisten möglicherweise zum Ziel von Gewalt werden könnten. Deswegen ist man hier ein Stück weit in Alarmbereitschaft. Also zum Beispiel die Wahlauszählungsstellen werden in einigen Bundesstaaten von Scharfschützen bewacht. Man hat in 10 Bundesstaaten in den USA die Nationalgarde in Bereitschaft versetzt. Das heißt noch nicht, dass sie in den Straßen stehen, aber dass sie parat sind für den Fall, dass es Ausschreitungen gibt. Und auch hier in Washington haben wir gesehen, dass schon eine Reihe von Geschäften halt ihre Fronten zugenagelt haben, weil sie Angst haben vor Plünderungen oder eben vor Gewalt in den Straßen. Aber die Polizei sagt, sie hat auch sehr viele Sicherheitskräfte parat, weil sie diesmal nicht eine Wiederholung erleben wollen von dem, was 2020 auch hier in Washington passiert ist.
Ich weiß das und du erlebst das noch viel intensiver, wenn man das mal vor Ort sieht, was das bedeutet, wenn man diese verbarrikadierten Innenstädte zum Teil sieht. Das ist beklemmend, dieses Gefühl, das sich da breit macht und man kriegt dann ein bisschen Sorge auch um dieses Land. Und wenn wir jetzt hören, dass 80 Millionen Amerikaner bereits gewählt haben, das ist das eine. Und gleichzeitig auch schon die ersten Klagen laufen aus dem Trump-Lager, weil angeblich 6.200 Stimmen geklaut worden sind. Was bedeutet das und worum geht's da, Elmar?
Ja, es geht darum, dass in verschiedenen Bundesstaaten eben Zweifel gesät werden. In Pennsylvania geht es darum, dass da Wahlzettel aufgetaucht sein sollen, mit denen eben gefälschte Stimmen eingefüttert werden sollten ins System. Dagegen gibt es schon Klagen. Es gibt überhaupt in einer Reihe von Bundesstaaten Klagen gegen die Mechanismen dieser Wahl, weil man unzufrieden damit ist, dass mit Maschinen ausgezählt wird oder unbedingt Handauszählungen wünscht oder weil einige Regeln, was man beispielsweise an Ausweis vorlegen muss, um wählen zu dürfen. Und das ist halt dummerweise in Amerika in jedem Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Ein Beispiel, über das sich viele aufregen, in Michigan kann man, wenn man seinen Ausweis nicht mit dabei hat, dann eben auch mit der Anschrift von zu Hause und seinem Namen auf einem Briefumschlag oder einer Rechnung, einer Stromrechnung plus eine eidesstattliche Erklärung, die ist dann schon notwendig, kann man wählen. Man riskiert also eine Strafe, wenn man die eidesstattliche Erklärung falsch wäre. Aber es ist natürlich am Ende schwer zu überprüfen, wer war dann die Person, die das unterschrieben hat. So, und das sät natürlich Zweifel und das sind Ansatzpunkte, um in verschiedenen Orten tatsächlich diese Wahl anzufechten. Insbesondere natürlich, wenn es knapp wird und alle sagen, es wird so knapp, wie es eigentlich noch nie gewesen ist. Ein paar tausend Stimmen in 7 Bundesstaaten könnten dann jeweils den Unterschied machen.
Wir gehen einmal kurz ins Studio. Ich würde gerne Sigmar Gabriel als ehemaligen Außenminister, als Vizekanzler, Wirtschaftsminister fragen. Gabriel, wie schauen Sie auf diese Nacht? Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich meine, vor 4 Jahren dachte man, okay, das Kapitel ist jetzt zu Ende. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass wir 4 Jahre später wieder hier sitzen und dieser Mann eine ganz ernsthafte Chance hat, wieder Präsident zu werden?
Also bei der Zerrissenheit im Land musste man die Sorge haben, dass entweder Trump oder jemand Ähnliches wiederkommt. Denn dass diese lange Entwicklung, die zu Trump geführt hat, nicht in 4 Jahren das Land wieder geheilt wird, das, glaube ich, war klar. Vor allen Dingen, wenn man mit den Anhängern von Trump mal gesprochen hat. Es gibt eben eine tiefe Frustration über die politischen Eliten im Land, Ja, es gibt auch Leute, die wählen ihn, weil sie sagen, die Wirtschaftsdaten damals waren besser. Aber es gibt eben auch ganz viele, die einfach total unzufrieden sind mit der Art, wie Politik gemacht wird, wie sich das Land entwickelt. Und das ist nicht einfach weg. Meine Sorge allerdings ist weniger, wer im Weißen Haus sitzt, sondern was danach passiert. Das ist ja sowieso frustrierend, finde ich, dass wir Europäer alle 4 Jahre gucken, wie die Leute in ich weiß nicht wo wählen und ob dann von ein paar tausend Stimmen sozusagen die Weltgeschichte abhängt. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wenn die Amerikaner sich weiter ineinander so verbeißen, dann fällt dieses Land international aus. Und das ist natürlich für die Welt ein Problem, allemal für uns Europäer. Also wenn Amerika praktisch nur noch im Infight ist, oder das, was sie nach außen macht, nur ein, oder das, was nach außen gemacht wird, nur ein Reflex des innenpolitischen Krieges ist, dann ist das für den Westen, aber sagen wir mal, für die gesamte Stabilität der Welt, glaube ich, ein ziemliches Problem.
Herr Kiesewetter, würden Sie zustimmen, wenn Sigmar Gabriel sagt, diese Polarisierung ist deutlich älter, viel älter? Gibt ja auch Leute wie Francis Fukuyama, die sagen, das geht eigentlich 30, 35, 40 Jahre zurück, als das Aufeinandertreffen dieser beiden Kandidaten.
Ich war erstmals Mitte der 80er in den USA und für mich war damals die USA, auch die ländlichen Räume waren Texas, schon weiterentwickelt als weite Teile in Deutschland. Die sind aber stehen geblieben. Und wir haben in den USA eine Reihe von Fragen, die sehr schwer zu lösen sind. Zum Beispiel Gesundheitsproblem habe ich selbst mal erlebt. Ich habe mir mal ein Bein gebrochen in San Francisco und dann erlebt, wie dort das Gesundheitssystem funktionierte. Und dank einer Krankenschwester, die gesagt hat, hier ja nicht operieren lassen, bin ich so vorbereitet worden, dass das dann in Ulm gelöst werden konnte. Also man hat auch schon in den 80er und 90er Jahren gemerkt, dass da irgendetwas im Abstieg ist für die, die sich bestimmte Dinge nicht leisten konnten. Und dann kommt eben die Polarisierung zwischen zwei Parteien und eben nicht ein Mehrparteiensystem wie bei uns, wo man immer Kompromisse schließen muss, sondern es ist immer ein Entweder-Oder. Das ist eine Auswirkung. Und das Dritte ist eben, dass die Amerikaner im Grunde genommen die Weltwirtschaft nicht brauchen, weil sie 90% ihres Bruttoinlandsprodukts im Land entwickeln.
Anders als wir.
Anders als wir. Wir sind eher 60-70% teilweise abhängig von Märkten. Aber die Amerikaner auf der anderen Seite eine Verschuldung haben, die sie auch sehr abhängig von China macht. Ein Drittel ihrer Staatsverschuldung hängt mit China zusammen.
Von 15 Billionen?
Von 15 Billionen sind es 6 Billionen, die von China quasi als Gläubiger abhängig sind. Also dieses Land ist sehr vielfältig. Wir sind quasi sehr abhängig von den USA. Das ist auch ein Anker. Ich glaube, es ist auch ein Vorbild in vielen Bereichen, aber eben nicht in der Sozialpolitik, aber in der Sicherheitspolitik. Und da müssen wir Europäer, glaube ich, nicht immer warten, wie Herr Gabriel eben sagte, dass alle 4 Jahre wir uns von irgendwelchen Swing States abhängig machen, sondern jetzt nicht im gaullistischen Sinne eines Frankreichs, aber viel stärker uns besinnen, dass beispielsweise das Weimarer Dreieck und Großbritannien, diese 4 Staaten zusammen mithelfen, dass Europa stärker wird.
Weimarer Dreieck, Deutschland, Frankreich, Polen,
Großbritannien,
ein Format,
mitnehmen, Deutschland, vielleicht auch Italien, also so eine europäische G7 schaffen mit EU und NATO, um uns selber ein bisschen zu stärken und nicht abzuwarten. Und ich glaube, wir haben viel versäumt, auch in der jetzigen Regierung, uns da fitter zu machen.
Reden wir gleich ausführlicher drüber. Christina Dunz ist bei uns und ich freue mich, dass das geklappt hat, denn Christina Dunz war, glaube ich, 2017 dabei, als Angela Merkel das erste Mal auf Trump traf in Washington, im Weißen Haus. Und sie wurden dann, ich erinnere mich sehr gut daran, im Anschluss von der amerikanischen Presse gefeiert. Da sehen wir, glaube ich, das Foto dazu. Gefeiert als die Frau, die Trump geärgert hat. Worum ging es damals?
Das war eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich hatte ihn danach gefragt, warum er so viel Angst vor Pressevielfalt hat, dass er so oft von Fake News spricht. Und damals hatte er noch Vorwürfe an Obama gestreut, die nicht haltbar waren. Also selber Fake News produziert hat. Das war schon alles. Und er reagierte damals dann eben empört und hat genau dasselbe wieder getan, dass er die Presse beschimpft hat, dass er auch die Unabhängigkeit der Presse in Frage stellt. Also all das, was er im damaligen Wahlkampf auch schon an Ungeheuerlichkeiten, an antidemokratischen Verhaltensweisen gezeigt hat im Umgang mit Pressefreiheit, mit Rechten, mit Minderheitenrechten. Das alles hat er vom ersten Tag an als Präsident dann auch umgesetzt.
Gibt ein Lass uns jetzt einmal wirklich inhaltlich werden. Interessanten Satz von Jens Spahn. Offene Frage in die Runde. Donald Trump irritiert häufig mit seiner Wortwahl, mit seiner Unverfrorenheit, mit seinem Auftritt. Und gleichzeitig muss man anerkennen, dass er außenpolitisch häufig richtig lag. Würden Sie zustimmen?
Nein, das würde ich nicht. Ich meine, dass er damals das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt hat, hat ja nicht dazu geführt, dass der Iran seine Atombombe nicht weiterentwickelt hat. Das Abkommen war bei weitem nicht perfekt. Dass er die Abraham Accords gemacht hat, haben hier viele gefeiert. Die Tatsache, dass dabei
also die Verabredung Bahrain,
zwischen
Israel,
arabischen Staaten Arabische und Israel, dass
später
sie sozusagen
Marokko dazu und
stärker,
so
stärker miteinander auch diplomatische Beziehungen aufnehmen, dass er dabei die Palästinenserfrage völlig ignoriert hat, ist einer der Gründe gewesen, warum die Hamas den Tod von Palästinensern bei dieser Auseinandersetzung billigend in Kauf genommen hat, um die arabische Bevölkerung gegen ihre Regierungen aufzubringen. Also ich finde nicht, dass er besonders erfolgreich war. Er hat versucht, Europa zu spalten. Er ist ein großer Befürworter des Brexit gewesen. Er hat versucht, die Osteuropäer sozusagen von Westeuropa wegzubekommen. Also er ist nicht einer, der oder er hat erst Fire and Fury zu Nordkoreas Diktator gesagt und dann ist er an die Grenze gefahren, hat gesagt, er sei in Liebe mit ihm verfallen. Das scheinen mir alles keine Beispiele für eine besonders erfolgreiche Außenpolitik gewesen zu sein.
Ist interessant, Herr Kiesewetter, sehen Sie ähnlich oder ganz anders?
Ich sehe das als Sicherheitspolitiker sehr kritisch, weil er beispielsweise den Mittelstreckenraketenvertrag, den Reagan und Gorbatschow ausgehandelt haben, 1987, ohne Not gekündigt hat. Russland hat ihn gebrochen. Und er hätte da gar nicht ihn kündigen müssen, sondern quasi Russland ansprechen, dass sie hunderte von Raketen nachgerüstet haben und das über viele Jahre hinweg. Also man sollte hier nicht so populistisch argumentieren, sondern wirklich Stück für Stück sezieren. Ich sehe, sagen wir, seine Härte gegenüber Iran positiv. Die Abraham Accords sehe ich positiver als Herr Gabriel. Aber es ist nicht gelungen, die Palästinenser als Faustpfand da rauszunehmen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber das
Ganze muss man einmal vielleicht kurz erklären, ja, ne? Teil dieser Verabredungen und dieses Vertrags, der sehr simpel ist, habe ich mir erklären lassen. In der Sache ist sozusagen, dass man genau diese Frage rausgenommen hat, hat man rausgelassen.
Ja, das war ein Riesenerfolg.
Haben Palästinenser ein Recht auf einen eigenen Staat beispielsweise?
Ja, genau.
Findet da nicht statt? Ja, hat man ausgeklammert und ist auf diese Art und Weise zu diesem Abkommen gekommen?
Hat im Grunde das,
die kritischen Dinge rausgenommen.
Hat im Grunde das legalisiert, was viele arabische Regierungen wollen, die natürlich bei weitem nicht so sehr die Interessen der Palästinenser im Auge haben, wie sie das öffentlich behaupten, sondern die mit diesem Staat Israel sich längst abgefunden haben, die zum Teil ja auch sicherheitspolitisch kooperieren, vieles andere mehr. Das hat er legalisiert. Und er hat die Frage, was wird aus den Palästinensern, dabei völlig ignoriert. Und letztlich auch die Regierung in Israel dabei unterstützt, dass sie in der Westbank zum Beispiel die Absicht hat, das gesamte Gebiet zu annektieren. Dass das Reaktionen bei den Palästinensern auslösen würde, war klar.
Also auch die Siedlerfrage außen vor gelassen. Ne?
Er hat ja eher noch dazu beigetragen, dass die Israelis diese Siedlungspolitik weiter betreiben können. Und die Hamas, der ganze Terrorangriff der Hamas hatte das Ziel, die arabischen Bevölkerungen gegen ihre Regierung aufzubringen, und zwar perverserweise dadurch, dass klar war, dass Israel sich wehren wird und dabei viele Zivilisten und Palästinenser ums Leben kommen werden. Die Hamas hat mit diesen Opfern gespielt, hat sie billigend in Kauf genommen, um möglichst die Stimmung gegen solche Abkommen voranzutreiben. Ich glaube trotzdem, dass al-Alan die arabischen Staaten bei ihrer Politik bleiben werden. Aber das ist schon, glaube ich, ein schwerer außenpolitischer Fehler gewesen, die Palästinenserfrage überhaupt nicht in den Blick zu nehmen, die wir heute miteinander auf der Welt sehen, nach wie vor ungelöst ist und zu diesem furchtbaren Kriegen geführt hat.
Es ist interessant, diese beiden Positionen mal zu verstehen.
Ich sehe eine große Gefahr darin, dass Herr Trump eine große Faszination für Autokraten und Diktatoren hat. Unter anderem ja auch Putin bewundert und ja kein Kompromissschließer, kein Verhandler ist, sondern ein Dealmaker, der gerne auf Zweierebene mit einzelnen Leuten etwas abschließen möchte. Dass Herr Spahn von der Union diese Avance an, sage ich mal, in Richtung Trump macht, wundert mich jetzt nicht. Herr Spahn hatte zu Zeiten der Trump-Regierung und des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, enge Beziehungen zu Grenell. Grenell hat der Bundesregierung schwer zugesetzt, hat auch immer wieder einen Teil ins Transatlantische Bündnis gezogen. Grinnell ist als einer der im Gespräch, der sollte Trump gewinnen, Außenminister werden könnte. Und da vermute ich, dass es so eine taktische Geschichte von Herrn Spahn ist, dass man schon mal Richtung USA sagt, wir finden dich eigentlich ganz in Ordnung.
Trump hat in einer Sache, sagen wir mal, Zustimmung verdient, nicht in der Art, wie er es gemacht hat, sondern indem er dieses ominöse 2%-Ziel angesprochen hat, also den Fähigkeitserhalt für Verteidigungsfähigkeiten. Aber Obama hat es nicht durchgesetzt und Trump hat die NATO gespalten. Und das finde ich nicht positiv, sondern da wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir Deutschen, von denen ja ursprünglich das 2%-Ziel stammt, das haben wir in den 90er Jahren formuliert, wenn wir uns da nicht hätten treiben lassen, sondern von uns aus Regierung Merkel, Regierung Gabriel, damals in dieser großen Koalition von sich aus Einsicht gesagt hätten, da müssen wir was tun. Ja. Und mit Blick auf die Ukraine war damals Trump keine Hilfe, das muss man auch deutlich sagen.
Das Gegenteil, sagt Herr Gabriel.
Er hat mir 2017 gesagt, er würde gar nicht verstehen, warum die Ukraine immer auf den G7-Treffen, also die 7 demokratischen Industriestaaten, warum die da auf der Tagesordnung stünde. Das sei weder ein japanisches Problem noch ein amerikanisches, das sei ein rein europäisches Problem. Also wenn der Präsident gewesen wäre beim Angriff Russlands auf die Ukraine, ich vermute, die Russen ständen heute an der polnischen Grenze.
Möglicherweise.
Also, außenpolitischer Erfolg, naja.
Ja. Ich schau gerade zu Elmar Thewissen, der ja auch Historiker ist. Elmar versucht gerade sozusagen das Argument von Jens Spahn noch mal ein bisschen im Kopf zu wälzen. Zwei Dinge fallen mir ein, wo ich sagen würde, da lag er instinktiv möglicherweise dann doch richtig. Nord Stream 2 war etwas, was Trump immer sehr deutlich angemahnt hat, gesagt hat, pass auf, sollten wir nicht. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, diese legendäre Szene, UN, Trump spricht, unten sitzt der amtierende deutsche Außenminister Heiko Maas und Trump mahnt an, dass Deutschland aus der Energieabhängigkeit von Russland rausgehen sollte, warnt explizit vor dieser immer größer werdenden Abhängigkeit. Und Heiko Maas machte unten Faxen, komisches.
2%-Ziel.
So, das waren die Dinge. Sehen das die Amerikaner ähnlich, Elmar?
Ja, ich glaube, das sehen die so, weil die natürlich auch mitbekommen, dass die Europäer, so wird es hier jedenfalls wahrgenommen, sich in vielen Punkten es sehr einfach gemacht haben, was die Wirtschaft angeht, was die Sicherheit angeht. Amerika, auch nach dem Partners in Leadership von George Bush Senior, wir erinnern uns vielleicht noch nach der deutschen Einigung, nicht wirklich zum Partner in Leadership geworden ist. So sieht man das jedenfalls hier. Ich glaube, es kommt eins dazu und das passt zu dem, was ihr vorhin diskutiert habt. Also in diesem Land ist vielen Menschen von der Politik etwas als Fortschritt verkauft worden, was für sie persönlich am Ende Rückschritt bedeutete. Also die Globalisierung, die zur Erosion der Industriebasis geführt hat, wo viele Menschen ihre Jobs verloren haben, ihre Zukunftsperspektiven, die Armen ärmer, die Reichen vielleicht reicher geworden sind. Auch so Themen wie Zuwanderung, um die sich die Politik eben zu wenig gekümmert hat. Und das hat den fruchtbaren Boden geschaffen für die These, die Demokratie ist kaputt, die funktioniert nicht. Wir sollen Steuern zahlen, wir sollen unsere Stimme geben, aber wir erwarten natürlich im Gegenzug auch etwas. Und das ist der fruchtbare Boden für Donald Trump gewesen, der den Leuten quasi Lösungen verspricht, aber aus der Hand eines starken Mannes. 65% der Amerikaner haben so eine Sehnsucht nach dem starken Mann, der alles wieder richten kann. Das jedenfalls bedient Donald Trump mit dem, was er sagt. Und das Verrückteste an der Sache ist aber, was die Demokraten die letzten 3,5 Jahre gemacht haben, ist eigentlich der Versuch, es besser zu machen. Also eine Industriepolitik zu betreiben, die für die Menschen wieder Perspektiven schafft, Jobs schafft, besser bezahlte Jobs. Wir haben es im Land erlebt, auch in den Gesprächen mit den Menschen. Und wenn Donald Trump rankäme, dann würde er das mit großen Strafzöllen und anderen Maßnahmen zum Teil wieder kaputt machen. Hier würden die Preise durch die Decke gehen in den USA. Und außenpolitisch gesehen das gleiche Spiel. Das, was er da vorhat, ist im Grunde genommen zum Beispiel einen Deal in Sachen Ukraine in einem Tag machen, die freie Bahn für autoritäre Regime und damit für viele Menschen vielleicht der Beweis, die liberale Demokratie, ja, die funktioniert nicht. Wir versuchen es jetzt mal mit Autoritarismus. Die können besser liefern für die Menschen.
Ich glaube, das muss man Trump lassen. Er hat gewusst oder gespürt, dass die Zeit, in der Amerika globale Ordnungsmacht sein kann, vorbei ist. Er hat in der Tat gespürt, dass die Menschen mit dem Zustand der amerikanischen Demokratie nicht zufrieden sind und hat sich zum Sprecher gemacht und hat sozusagen auch auch mit Blick auf die globale Politik, Amerika zurückgenommen und hat gesagt, wir konzentrieren uns auf uns selber und auf den Wettbewerb mit China, aber wir sind nicht mehr für alles in der Welt zuständig. Da hat er im Grunde gespürt, was in der Tat sowieso stattfindet. Er ist nicht der Auslöser dieser Entwicklung, aber er hat sich das zunutze gemacht. Und viele in der Welt lehnen diese Führungsrolle Amerikas ja inzwischen auch ab. Also er ist nicht derjenige, der das alles begonnen oder ausgelöst hat.
Aber er ist der Katalysator
und er hat es gemerkt, dass die Zeit eine völlig andere ist und dass Amerikas Rolle eine andere wird. Und darauf hat er Politik gemacht. Das muss man ihm lassen, dass er das Gespür hatte und andere das nicht hatten.
Dann kommt aber noch eine gewisse Portion Wahnsinn hinzu, aus dem Abkommen auszutreten, auch aus dem Klimaschutzabkommen auszutreten. Das eine ist ja ein Gespür aufzunehmen und das andere ist, weltpolitisch allergrößten Schaden anzurichten.
Ich glaube, er denkt wirklich, da haben Sie recht, man braucht keine Allianzen. Amerika selbst, vor allen Dingen, aber er selbst ist so stark, dass er Deals machen kann. Also die großen Jungs der Weltpolitik machen Deals. Das ist so ein bisschen Yalta 2.0. Und der Rest muss halt sehen, wie er klarkommt. Das ist seine Vorstellung. Das ist der große Unterschied zu allen anderen amerikanischen Präsidenten davor, die immer wussten, dass die Fähigkeit Amerikas, Allianzen zu bilden, der eigentliche Machtmultiplikator der USA waren. Die Sowjetunion hatte keine Alliierten, China hat sie nicht, Russland hat sie nicht, die haben Abhängige. Ja. Aber keine Allianzen. Und er ist der erste Präsident, der diesen eigentlichen Machtmultiplikator der USA völlig ignoriert und sagt, das brauche ich nicht, kann ich auch alleine.
Und damit gestärkt Brasilien, Russland,
Iran. Genau, möglicherweise auch mit Kalkül. Sehr interessant, dass Sie gerade sagten, da gibt es viele Amerikaner, die haben keine Lust mehr, dass Amerika Weltpolizist ist. Wir haben uns ja verwundert, die Augen gerieben, viele junge Leute auch, die sagten, wir wählen jetzt Trump, weil wir wollen das nicht, dass wir uns außenpolitisch überall engagieren, in Kriege reingehen und so weiter. Und möglicherweise, da kommt jetzt Benjamin Wolf mal ins Spiel, der uns ebenfalls aus Washington zugeschaltet ist, Sprecher der Republicans Overseas, der deswegen sagt, für mich ist Donald Trump ein Friedenspräsident. Wie ist das gemeint? Der Friedenspräsident meiner Generation. Ich glaube, das ist das ganze Zitat. Herr Wolfmeier, können Sie das einmal erklären?
Ja, schönen guten Abend nach Hamburg in die Runde. Für mich ist Donald Trump der Friedenspräsident meiner Generation. Das stimmt. Schauen Sie, das Erste, was Obama ihm angekündigt hat bei der Machtübergabe 2016 bzw. 2017, war, dass es einen nuklearen Konflikt mit Nordkorea geben wird. Ein Atomkrieg stand sozusagen ins Haus. Das hat Donald Trump verhindert. Er hat, das haben Sie ja auch schon erwähnt, die Friedensabkommen für Israel organisiert in der israelischen Nachbarschaft. Auch wenn die Palästinenserfrage dabei nicht gelöst wurde, und das lag nicht an Donald Trump, dass das nicht angepackt wurde, sondern an den Palästinensern, die mal wieder, wie so oft in der Geschichte, einfach dicht gemacht haben und zu gar keinen Kompromissen bereit waren. Ich bin überzeugt, wir hätten den Ukraine-Krieg nicht, wenn Donald Trump im Weißen Haus geblieben wäre. Russland hätte sich das nicht getraut, mit einem starken Präsidenten, wie Donald Trump einer war, diesen Angriff zu machen. Und darum die Aussage, dass er der Friedenspräsident meiner Generation ist. Er ist sozusagen der zweite John F. Kennedy.
Herr Kiesewetter hat gerade ein bisschen süffisant gelächelt, als Herr Wolfmeier sagte, mit Trump hätte es diesen Krieg in der Ukraine nicht gegeben. Sie glauben, den hätte es dennoch gegeben?
Ich glaube, dass Putin sehr klar ein Kalkül hatte, unabhängig wer US-Präsident ist, dass er die Spaltung zwischen Europa und den USA vorantreiben kann, weil er als imperiales Land in jedem Fall die Schwäche der Europäer nutzt. Und die Amerikaner zunehmend darauf angewiesen sind, sich selbst zu finden und nicht immer in Europa die Sicherheit mitbestimmen können. Und der zweite Aspekt ist, dass dieser Krieg ja nicht wegen Europa entstanden ist, sondern weil es Freiheitsbewegungen in Belarus gab und auch Freiheitsbewegungen in Russland. Nawalny, auch wenn das ein Nationalist war, hat Zehntausende auf die Straße gebracht und Putin sah im Schwimmen die Fälle davon. Und diese Eskalation wäre so oder so gekommen, weil das Ziel von 2014, 2015, den Konflikt einzufrieren, bei Russland dazu geführt hat, sich wieder zu stärken. Also der Konflikt wäre vielleicht etwas später ausgebrochen, aber er wäre in jedem Fall gekommen, weil sich Putin nicht die Freiheitsbewegungen in Belarus und in seinem eigenen Land hat leisten können. Also da widerspreche ich Ihnen. Herr Wolfmeier.
Ich finde ehrlich gesagt, das ist auch mutig zu sagen, jemand, der die NATO in Frage stellt, ist ein Friedenspräsident, weil das Verteidigungsbündnis nicht davon lebt, wie viele Flugzeuge oder Panzer man hat, sondern ob alle daran glauben, dass die zusammenhalten. Das ist wie eine Einladung an Herrn Putin, uns zu testen. Und wenn er sich in der Ukraine durchsetzt, und Trump bereitet das ja gerade vor, dass er sich durchsetzt, dann wird er uns in Moldawien wieder testen, in Georgien und vielleicht irgendwann in Estland. Also das finde ich eine ziemlich mutige Aussage. Mal abgesehen davon, dass die Spielereien, die er mit dem nordkoreanischen Diktator gemacht hat, für jeden anderen in der Welt Folgendes gezeigt haben. Wenn du Atomwaffen hast, genau, dann kommt der amerikanische Präsident und erklärt, er ist mit dir in Liebe verfallen. Ob die Idee muss man erstmal kommen bei dem Diktator. Und wenn du sie nicht hast und so blöd bist, mit den Europäern Verträge zu machen, dass du dir keine Atomwaffen beschaffst, dann kriegst du Sanktionen. Das ist die Lehre, die aus dieser Politik hervorgegangen ist. Und wir werden erleben, dass wir, wenn es so weitergeht, eine Nuklearisierung des Nahen Ostens bekommen. Mhm. Und dass, wenn jemand die Welt auseinandertreibt, dadurch Frieden entsteht, das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich weiß nicht, woher Sie die nehmen, aber mein Eindruck ist, ist das Gegenteil der Fall. Die Welt arbeitet nicht zusammen in den zentralen Fragen wie Klimaschutz, Pandemie, nicht weiter Verbreitung von Atomwaffen, sondern sie wird immer weiter auseinandergetrieben. Und Trump ist nicht die Ursache dafür, aber er ist ein Beschleuniger dieser Entwicklung. Und deswegen staune ich, ihn ausgerechnet mit John F. Kennedy zu vergleichen. Kann man machen als Republikaner, muss man aber als Deutscher nicht
zustimmen. Ja, und darf man auch in der Sendung mal erklären, Herr Wolfmeier, machen Sie bitte einmal Ihr Argument. Ich würde gerne mal verstehen, warum Sie die Dinge in dem Punkt so sehen, auch in anderen, wie Sie sie sehen.
Also es ist ja mit Verlaub nicht so, dass Donald Trump die NATO abschaffen wollte oder gespalten hat. Es ging lediglich darum, Druck auf die NATO auszuüben, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommt, das 2%-Ziel beispielsweise. Und natürlich gibt es auch veraltete Strukturen in der NATO, die verändert werden müssen. Was den Umgang mit Nordkorea angeht, ist es doch wesentlich besser, Gespräche mit dem nordkoreanischen Diktator zu führen und einen Atomkrieg oder eine atomare Auseinandersetzung zu verhindern, als auf Konfrontation zu bleiben und das zu riskieren. Das alleine war schon die erste Präsidentschaft von Donald Trump wert. Und wie gesagt, Herr Kiesewetter mag ja recht haben, dass es diese Freiheitsbestrebungen in den Nachbarländern von der Ukraine und Russland gab. Aber ich bin mir sehr sicher, Herr Putin wird sich schon überlegt haben, wer gerade im Weißen Haus sitzt. Und als Donald Trump im Weißen Haus saß, gab es neben der gereichten Hand zu Russland halt auch die härtesten Sanktionen in der US-Geschichte gegenüber Russland. Jetzt hatten wir einen senilen Greis, so muss man es ja leider nennen. Joe Biden war ja überhaupt nicht Herr seiner eigenen Sinne sozusagen mit seiner geistigen Vielfalt. Natürlich nutzt dann jemand wie Putin, der sehr...
Herr Wolfmeier, ganz
ich
kurz.
Ich wollte es einmal ausführen, Sie hatten mich gebeten, das zu erklären.
Ich weiß, dürfen Sie, aber diese Wortwahl kann ich ehrlich gesagt nicht akzeptieren. Seniler Greis, was soll das sein?
Der Greis hat mit Blick auf China die Welt deutlich sicherer gemacht als Leute, die 30, 40 Jahre jünger sind als er. In den letzten 9 Monaten sind mehr amerikanische Politiker bis hin zum CIA-Chef nach Peking geflogen, um zwar nicht die Konfrontation mit China zu beenden, aber jedenfalls zu verhindern, dass die beiden in eine bewaffnete Auseinandersetzung gehen. Und wenn jemand Einfluss auf den nordkoreanischen Diktator hat, dann nicht der amerikanische Präsident, sondern derjenige, der in Peking sitzt. Also sie machen sich die Welt schön einfach. Ich staune, wie man mal so flott darüber hinweggehen kann, dass Herr Trump nicht gesagt hat, ich stehe zur NATO, wenn ihr die 2% erfüllt, sondern er hat öffentlich erklärt, er sei sich nicht sicher, dass er für irgendeinen Balkanstaat die amerikanischen Soldaten in Gang setzen würde. Das ist was anderes als 2%. Da sät einer Zweifel an Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und dass Sie das nicht hören wollen, das verstehe ich. Aber ich zitiere nur den von Ihnen so geschätzten Präsidenten.
Er hat auch, wenn ich das kurz ergänzen darf, Herr Wolfmeier, hat auch gesagt, dass wenn die... wir wollten ja gleich noch Ihren Vergleich mit Kennedy hören. Den hatte ich jetzt gerade noch vermisst in Ihrer Antwort. Ich wollte nur kurz sagen, dass Trump auch gesagt hat im Wahlkampf an die Adresse an Putin, also wenn man dieses 2%-Ziel nicht erfüllt als NATO-Staat, dann soll er mit denen machen, was er will. Also er würde dann nicht helfen. Das ist eben eine Erschütterung dieses sehr starken Bündnisses noch. Und das hat er in seiner Amtszeit getan. Und das ist auch zu befürchten, dass er das wieder macht und dass Ja, steht dem entgegen, was Sie gesagt haben. Zudem ist es in der Amtszeit von Trump so gewesen, dass sich Putin nach der Annexion der Krim in der Ostukraine ausgebreitet hat. Und da war jetzt die Friedensmission des US-Präsidenten nicht so erfolgreich, wie Sie das darstellen.
Herr Wolfmeier, können Sie das noch einmal bitte ausführen? Also der Vergleich mit Kennedy. Warum vergleichen Sie jemanden wie Trump mit Kennedy? Und danach habe ich noch mal eine andere, etwas allgemeinere Frage, die mich sehr interessiert.
Okay. Also Kennedy wollte zum Beispiel den Krieg in Vietnam beenden. Donald Trump ist der erste Präsident seit 40 Jahren, der keinen neuen Krieg begonnen hat, sondern, wie gesagt, Friedensabkommen für Israel organisiert hat, einen Atomkrieg mit Nordkorea verhindert hat und auch für die Abschaffung der Atomraketen in der UN sich stark gemacht hat. Das sind die Vergleiche. Und diese Aussage, die Frau Dunst gerade gemacht hat, die hat Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung erzählt, aber die hat er damals gemacht, hinter verschlossenen Türen zu dem jeweiligen Staatsführer, als Druckmittel, damit die 2% bezahlt werden. Er hat das nie öffentlich gesagt, um Druck auszuüben, sondern hinter verschlossenen Türen. Klar ist, wenn der Ernstfall eintreten würde, natürlich würden wir dann zu den Verbündeten stehen. Das steht doch völlig außer Frage. Aber dass, wenn sich Staaten jahrzehntelang weigern, ihren Beitrag zu bezahlen, dass die natürlich weniger rausbekommen als andere Staaten, die diesen Beitrag leisten oder sogar noch mehr, gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass ganz Europa nicht gezahlt hätte, die 2%. Das sind ja ein paar Handvoll Länder. Das ist doch wohl logisch, und dass Donald Trump da eine etwas andere Art der Kommunikation hat, um Druck auszuüben, um das Ziel zu erreichen. Es geht doch um das Ziel. Ja, ich würde immer auf das gucken, was Leute machen und nicht, was sie sagen, was sie erreichen und nicht, wie sie das kommunikativ den Weg dahin finden.
Herr Wolfmann, ich würde gerne einmal verstehen.
Aber Sie hatten noch eine andere Frage.
Ja, ich hatte die Frage, die mich bewegt, ist: Sie leben in Bielefeld, ne? Habe ich richtig im Kopf?
Das ist richtig,
ein Teil Ihrer Familie ist amerikanisch, der andere Teil deutsch. Sie haben nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, Sie wählen dort jetzt auch nicht, engagieren sich aber im amerikanischen Wahlkampf für Donald Trump, waren früher ein Unterstützer der Demokraten, sagen, Sie sind jemand, der sich prinzipiell, was sehr löblich ist, für Politik interessiert und sich auch engagiert, sich sozusagen vom Sofa runter bewegt, weil er die Dinge nicht einfach geschehen lassen will. Was mich einmal interessieren würde, ist, Herr Wolfmeier, was ist sozusagen der Grund aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Perspektive für den Erfolg von Trump? Worum geht's? Warum sind die Amerikaner so unzufrieden mit der Situation in Ihrem Land? Können Sie das einmal beschreiben?
Das kann ich sehr gerne tun. Es ist natürlich, in erster Linie ist es die Wirtschaft und dann ist es das Thema Grenze. Die Wirtschaftsdaten mögen auf dem Papier, Herr Thewissen, sehr gut aussehen. Aber es ist so, dass es die Inflation wurde ja schon angesprochen. Die Preise sind derart gestiegen. Das ist zwar in Deutschland auch der Fall, aber das ist nicht mal ein Drittel von dem. Ja, also die Preise sind unheimlich hoch und ein normaler Arbeiter, von den Geringverdienern will ich jetzt gar nicht mal sprechen, die können sich kaum ihren Alltag leisten. Raten Sie mal, was eine Kugel Eis in den USA kostet. $10. Das kann keiner bezahlen. Und das ist bei allen Lebensmitteln so gestiegen. Die Mieten sind gestiegen. Und gerade die einfachen Leute, die sind in Konkurrenz mit diesen Preisen, mit der Miete. Die wissen nicht, wie sie den Arzt bezahlen sollen. Die wissen nicht, wie sie die Schule bezahlen sollen für ihre Kinder. Ja, sie wissen noch nicht einmal, wie sie jeden Tag eine warme Mahlzeit bezahlen sollen. Das treibt die Leute um. Und das war unter Donald Trump, wo es eine Inflationsrate von 1,4% gab, halt wesentlich anders. Auch die Jobs, es sind seit einem Jahr keine Vollzeitjobs mehr entstanden. Ja, unter Trump gab es Millionen neuer Vollzeitjobs. Die Löhne waren real gestiegen. Die Löhne sind jetzt eher gesunken, real. Das sind alles Punkte, was die Leute umtreibt. Und der andere große Punkt ist natürlich die Grenze. Und da hat Kamala Harris ja die direkte Verantwortung von Joe Biden bekommen, sich um das Thema zu kümmern. Mhm. Unter Trump sind 2,5 Millionen Illegale ins Land gekommen. Das ist zwar auch viel, aber im Vergleich unter Harris Biden sind über 9 Millionen Illegale ins Land gekommen, die natürlich gerade den Legalen, die neu im Land sind, die Arbeit wegnehmen, die billigen Wohnungen wegnehmen und so weiter. Also auch da, weil ja viele verwundert sind, wie kann es sein, dass African Americans und Hispanics besonders jetzt auch Trump wählen, gerade einfache Leute oder legal eingereiste Leute, die jetzt Staatsbürger sind, die aber noch nicht in der Mittelklasse angekommen sind, leider, genau die haben mit diesen Illegalen zu kämpfen im Alltag, ja, und müssen um die bezahlbaren Wohnungen und die Arbeitsplätze, die ihnen zumindest den Lebensunterhalt sichern, kämpfen. Und das kann nicht sein. Und da muss es einen harten Schnitt geben. Es muss klar gemacht werden, es lohnt sich nicht, illegal in die USA einzureisen. Darum müssen diese alle wieder zurück. Und es ist einfach auch ein faires Gebot gegenüber denen, die legal eingereist sind und die ja verschiedene Sachen, es gibt ja nun mal Regeln, um in die USA einzuwandern, wie die meisten Länder ja nun mal, okay, oder die Einwanderungsländer zumindest, mhm, ja Regeln haben. Und die müssen befolgt werden. Mhm.
Elmar, du als jemand, der die Situation im, ja, Land sehr gut einschätzen kann, was Herr Wolfmeier da gerade stellt, ist sozusagen die soziale Frage. Und ich glaube, er hat da definitiv einen Punkt, wenn es um Wohnraum geht. Ich habe selber mitgekriegt, auch in mittelgroßen Städten, in amerikanischen Kleinstädten, sind Mieten mittlerweile, ähnlich wie in Europa auch, so hoch, wie sie vor 5-6 Jahren beispielsweise in Teilen von New York waren. Das heißt, du zahlst $1,500 für ein besseres Zimmer. Das war mal in Manhattan ein ziemlich guter Deal. Und das ist es mittlerweile auch in Kleinstädten irgendwo sozusagen im sogenannten Rust Belt. Die andere Frage ist, wo genau kostet die Kugel Eis $10? Wo genau ist das so?
Also nicht draußen im Land. Wir waren, mhm, ja 9000 Kilometer unterwegs. Das mag in Großstädten so sein. Hier in Washington kostet sie deutlich weniger auch. Aber was ich mal sagen will, die Inflation, nur mal ein Beispiel, Wohnen in Arizona. Mhm. In den 4 Jahren, in denen Donald Trump im Amt war, hier im Weißen Haus, ist in Arizona das Wohnen um 36% teurer geworden. In den 4 Jahren, in denen Joe Biden und Kamala Harris im Amt sind, ist es dann noch mal um etwa 28% teurer geworden. Was ich damit sagen will, der Präsident ist nicht ursächlich dafür verantwortlich, wie die Inflation sich entwickelt, sondern es hat, das wissen wir alle, viel mit der Pandemie, mit einbrechenden Lieferketten, mit den Problemen in der Wirtschaft zu tun in den vergangenen Jahren. Weder Trump noch Joe Biden sind oder waren in der Lage, um dieses Problem so einfach zu erledigen. Was wir aber erleben, ist, dass eine unabhängige Notenbank erheblich dazu beigetragen hat, dass die Inflation jetzt wieder sehr weit runtergegangen ist. Wir sind jetzt bei knapp unter 2,5%, also bei dem Zielbereich von 2%. Die Preise sind natürlich durch die Steigerungen immer noch relativ hoch, aber zur Wahrheit gehört dazu, dass in den letzten 4 Jahren in der Biden-Harris-Administration die Durchschnittslöhne und Gehälter mehr gestiegen sind, als durch Inflation aufgefressen wurde. Das gehört zur Wahrheit dazu. Was ich damit nur sagen will, wenn man im Land unterwegs ist, erlebt man, dass die Demokraten gelernt haben aus den Fehlern. Und zwar sowohl in Bezug auf die Wirtschaft. Die Industriebasis wird wieder aufgebaut. Es gibt bessere Jobs, besser bezahlte Jobs. Es gibt günstigere Möglichkeiten, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und in Sachen Zuwanderung wäre ja auch endlich ein Lerneffekt da, dass Herr Wolfmeier das Problem anspricht. Völlig richtig, Immigration ist ein Riesenproblem in den USA schon seit vielen Jahren. Aber es gab Anfang des Jahres die Chance, tatsächlich gemeinsam ein Gesetz zu verabschieden, das die Lage deutlich verbessert hätte. Es ist von Donald Trump blockiert worden. Und Joe Biden und Kamala Harris haben in den letzten Monaten die Regeln tatsächlich dann durch präsidentielle Macht so verschärft, dass momentan die monatlichen Zahlen ziemlich weit runtergegangen sind. Also was ich damit sagen will, wenn man es mal ernst meint, wenn man kapiert hat, dass man sich dieser Probleme annehmen muss, dann gibt es Möglichkeiten, auch tatsächlich das zu tun. Und Donald Trump erweckt den Eindruck, das Land steht kurz vor dem Untergang. Sorry, ich bin diese 9000 Kilometer mit Kolleginnen und Kollegen gefahren. Dieses Land steht nicht vor dem Untergang. Im Gegenteil, in vielen Gegenden ist wieder was in Gang gekommen, was in der Tat über viele Jahre kaputt gewesen ist.
Herr Wolfmeier widerspricht energisch.
Ja, also erstmal wegen der Kugel Eis. Ich habe das im ländlichen Gebiet in Florida erlebt mit den $10 für die Kugel Eis. Also nicht irgendwie in einer Großstadt in Orlando oder so. Bitte? Halt Frau Dunst?
Ja, okay. Ein touristisches Gebiet, sagte Herr Kiesewetter gerade.
Na, ich finde die Debatte ganz spannend
nicht
jetzt.
Das ländliche Gebiet.
Weil wir sehen, wie aufwendig es ist, Fakten und Behauptungen gegeneinander aufzuwiegen. Und das ist genau die Methode von Trump, Behauptungen aufzustellen, die dann nur mühsam zu widerlegen sind, statt hier sehr klar zu arbeiten. Ich will ein Gegenargument nennen, Herr Wolfmeier. Trump hat ein Trümmerfeld in Afghanistan hinterlassen, das Biden nicht mehr bewältigen konnte, weil Trump mit den Taliban gesprochen hat, statt mit der gewählten Regierung, und die gewählte Regierung überhaupt keine Chance mehr hatte, sich gegenüber Amerika durchzusetzen, und dann mit den Taliban kooperiert hat und Biden dann einen hohlen Körper in Kabul erlebt hat und den Zusammenbruch. Also es war Trump, der die gewählte Regierung entmachtet
ignoriert hat.
Ja. Das sind alles diese Punkte, da werden Behauptungen aufgestellt, und das ist so schwer, die in kurzer Zeit faktisch zu widerlegen. Das ist das Spannende in der jetzigen Debatte.
Genau, aber lass uns einmal noch mal bei der sozialen Frage bleiben, weil der ehemalige Wirtschaftsminister hier sitzt. Hat Herr Wolfmeier nicht dennoch einen Punkt, wenn er sagt, das Leben für den ganz normalen arbeitenden Amerikaner ist natürlich teuer geworden, und der große Traum vom eigenen Haus, der für die Amerikaner sehr, sehr wichtig ist, ist mittlerweile in ziemlich weite Ferne gerückt, weil natürlich das Herunterdrücken von Inflation funktioniert in der Regel, indem man Zinsen anhebt.
Ja, natürlich hat der Wolfmeier recht.
Das heißt, es ist teuer geworden, Hypotheken, Kredite und so weiter. Man kann sich das Haus nicht mehr leisten.
Er hat doch absolut recht mit der Beschreibung, dass in Amerika es über viele Jahre einen Abstieg der Mittelklasse gegeben hat, dass dieser amerikanische Traum für viele nicht mehr verwirklichbar war, dass die Preise unter die Decke gegangen sind. Und natürlich, das ist ja der Grund gewesen, warum die Regierung von Joe Biden sozusagen gesagt hat, die Art der Globalisierung, die wir in der Vergangenheit hatten, muss zu Ende kommen. Natürlich haben Amerikaner viele Jobs nach China verloren. Der Rust Belt, Menschen sind arbeitslos geworden. Das ist doch richtig. Die Frage ist, ist eigentlich die Politik, die Trump anbietet, ist die eine Chance, das umzudrehen, oder verschlimmert sie die Lage? Mhm. Und Biden hat ja mit dem, was er gemacht hat, exakt da angesetzt, Jobs zurückzubringen, erneuerbare Energien zu fördern, gerade in den Regionen industriell zuzugreifen, die so viele Arbeitsplätze verloren hatten. Trump macht jetzt Folgendes. Er sagt, ich werde Zölle erhöhen. Das macht erstmal die Waren in den USA teurer. Das wird die Inflation antreiben und nicht senken. Es macht zweitens die Exporte der USA in andere Länder auch teurer, weil natürlich andere Länder, wenn die USA sozusagen protektionistisch Zölle anhebt, ihre Zölle auch anheben wird. Warum die Welt besser wird, wenn wir uns gegeneinander abgrenzen und alles teurer machen, das weiß ich auch nicht. Also die Frage ist doch, greift er die richtigen Themen auf? Da muss man sagen, ja, er hat ein Gespür dafür, dass die Leute übrigens zu Recht sauer sind über die Entwicklung. Hat er die richtigen Antworten darauf? Und ich sage, nein, er wird die Lage verschärfen. Und deswegen finde ich, muss man gar nicht die Kritik von der Wolfmeier ablehnen. Die Zustandsbeschreibung stimmt. Die Frage ist nur, ob das, was jetzt kommt, wenn Trump nochmal Präsident wird, das alles nicht viel schwieriger macht.
So, das ist das eine sozusagen festgehalten und festgestellt, dass es richtig ist, die soziale Frage zu adressieren.
Und ich soll nochmal sagen, das ist ja uns gar nicht so fremd.
Das ist meine ähnliche Entwicklung. Ein direkter Weg zur SPD, wenn man so will.
Die SPD ist seit 160 Jahren an allem schuld. Ich vermute Donald Trump.
Herr Garre, geht nicht um Schuld, aber es geht um die Frage, warum kann man nicht mehr punkten sozusagen bei der eigenen Wählerschaft. Das ist eigentlich der
Mechanismus. Wir haben das gleiche Problem wie die Demokraten.
Ja, genau.
Wer sozusagen die materiellen Interessen von Menschen nicht mehr in den Mittelpunkt der Politik
stellt, meinte ich damit.
Der muss damit rechnen, dass ihm die Wähler verloren gehen. Das, glaube ich, ist in allen Industrienationen das Problem auch der Mitte-Links, manchmal auch der Mitte-Rechts-Partei.
So, ich würde aber jetzt gerne noch mal abschließend, Herr Wolfmeier, mit Ihnen einen zweiten Themenkomplex erörtern und bin sehr gespannt auf die Einlassungen hier. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Sprache hören, wenn Sie hören, wie Donald Trump über Migranten beispielsweise spricht, wenn man aber, und darüber gab es in den letzten Wochen in Amerika eine sehr intensive Debatte, hört, wie er spricht über the enemy from within, den Gegner aus dem Inneren. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, hören wir einmal ganz kurz rein. Das war das, was er gesagt hat.
Wir werden die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die linksradikalen Schläger, die wie Ungeziefer in unserem Land leben, ausrotten. Es ist der Feind im Inneren, all der Abschaum, mit dem wir es zu tun haben, der unser Land hasst und der ein größerer Feind ist als China oder Russland. Es gibt einige bösartige Kommunisten, bösartige Faschisten und Marxisten, die in unserem Land aktiv sind. Wir haben den Feind im Inneren. Und das sind schlechte Menschen in unserer Regierung. Kümmern sich Adam, den durchtriebenen Schiff, und einige der anderen ansieht, sie sind für mich der Feind im Inneren. Nancy Pelosi ist ein Feind im Inneren. Es gibt einige sehr schlechte Menschen, einige kranke Menschen, linksradikale Verrückte. Ich denke, das sollte sehr einfach zu handhaben sein. Wenn nötig, durch die Nationalgarde oder, wenn wirklich nötig, durch das Militär.
Herr Wolfmann, das würde mich interessieren. Also, der Gegner im eigenen Land gegen politische Gegner vorzugehen, und es ist mehr als nur insinuiert. Es ist tatsächlich buchstäblich ausgesprochen. Nationalgarde, im Zweifel auch das Militär. Wenn ich das höre, kommt mir Alexander Gauland in den Sinn. Wir werden sie jagen. Ja, und noch ein paar andere Dinge diesbezüglich. Ihnen nicht? Sie schütteln mit dem Kopf?
Nein, mir gar nicht. Da haben wir auch dann wieder die Spannbreite zu John F. Kennedy, der ja der letzte Präsident war, der auch versucht hat, gegen den inneren Staat im Staate vorzugehen, gegen die CIA, gegen bestimmte Eigenentwicklungen bei der CIA beispielsweise. Und natürlich ist es ein Problem, wie die Antifa sich in den USA verhält und aufführt.
Stopp.
Als Beispiel. Wir haben das ja gesehen, 2020 haben wir das ja gesehen, wie die Antifa teilweise Seattle in Brand gesetzt hat. Ja. Natürlich sind das Feinde im eigenen Land. Ich würde das eine Wort ausrotten, das würde ich von mir weisen, das würde ich selber nie so benutzen. Aber vom Kern her, von der Grundaussage, hat Donald Trump da recht.
Nochmal ganz kurz, wir reden hier nicht über Antifa und sonst was.
Ist nicht ein Problem, wenn man in einem Land den politischen Wettbewerber zum Feind erklärt? Das führt doch dazu, dass man im Zweifel bereit ist, Sachen zu machen, die man nicht machen darf, nur weil man Angst hat, dass der andere das Land ruiniert. Also sozusagen, wir sind politische Wettbewerber, Rivalen, aber Feinde. Finden Sie es angemessen, sozusagen Feindschaft zu predigen? Und finden Sie es übrigens angemessen, die politische Konkurrentin Kamala Harris als geistig behindert zu bezeichnen? Ich meine, das ist ja eine Sprache, die tief in das Menschenbild Ihres so geschätzten Präsidentschaftskandidaten blicken lässt. Finden Sie das auch angemessen?
Finden Sie es denn angemessen, dass man Donald Trump, der ein Freund Israel ist, der dessen Tochter zum jüdischen Glauben übergetreten ist, der jüdische Enkelkinder hat, mit Adolf Hitler in einen Topf geworfen wird?
Das finde ich nicht. Allerdings bin ich lange genug in der Politik, um zu wissen, wenn man eine Frage nicht mag, dann antwortet man mit einer Gegenfrage. So. Den Trick beherrsche ich auch. Deswegen merke ich ihn auch bei Ihnen. Um Ihre Frage zu beantworten, ich finde es nicht richtig, ihn mit Adolf Hitler zu vergleichen. Und nun beantworten Sie doch mal meine Frage.
Also mit dem Feind im Inneren waren nicht die Demokraten als Partei gemeint. Wie gesagt, die Antifa gehört ja wohl hoffentlich nicht schon zum festen Bestandteil der demokratischen Partei. Und auch der Kopf von Black Lives Matter hoffentlich auch noch nicht.
Insofern, Herr Wolfmeier, ganz kurz. Er hat es ja ausgesprochen. Er hat die Namen genannt. Schiff, Pelosi, all diese Leute. Das sind ja nicht irgendwelche Leute. Das sind, wie Herr Gabriel sagt, politische Gegner, mit denen man sich auseinandersetzt, mit denen man sich gerne auch hart auseinandersetzt. Aber wenn man plötzlich sagt, pass auf, das ist der Feind im Inneren, die sind gefährlicher als Russland, China und Nordkorea. Die müssen wir jagen, im Zweifel mit der Nationalgarde oder, wenn es sein muss, auch mit dem Militär. Und ganz nebenbei ist eure Kandidatin, meine politische Gegnerin, quasi geistig behindert. Finden Sie das in Ordnung? Finden Sie das gut? Diese Art der Zuspitzung. Das war die Frage von Herrn Gabriel.
Also wie gesagt, ich glaube, dass da wirklich zwei unterschiedliche Sachen mit gemeint waren. Es war einmal wirklich die Feinde im Innern, Antifa und so weiter gemeint. Und dann natürlich ein harter Kampf mit der amerikafeindlichen Politik von Pelosi und so weiter. Mit innerer Feind ist nicht Nancy Pelosi oder Joe Biden oder sonst wer gemeint. Die Nationalgarde würde natürlich nicht in demokratische Politiker eingesetzt werden.
Herr Wolfmeier, ganz kurz, weil Sie gerade Joe Biden sagen. Auch Joe Biden, wir werden ihn hinter Gitter bringen, den korruptesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Zitat Ende Ihres Donald Trump.
Und Liz Cheney werden wir in Gewehröffnung schauen lassen.
Und zwar in 9.
Nein, auch das ist Das ist auch völlig falsch, Frau Dunst. Es ging darum, dass Liz Cheney den Ukraine-Krieg anfeuern will und noch mehr Geld gibt, damit der Krieg weitergeht. Und da hat Donald Trump gesagt, vielleicht wäre es gut, wenn Liz Cheney mal Gewehrläufen gegenüberstände im Krieg auf sie gerichtet, damit sie weiß, was die jungen Männer auf beiden Seiten da erleiden müssen. Es ist leicht für eine Liz Cheney, die eine Kriegstreiberin vor dem Herrn ist, zu sagen, es muss noch mehr in den Krieg investiert werden, der Krieg muss noch weiter fortgeführt werden. Sie selber ist ja nicht in Gefahr, dorthin geschickt zu werden. Aber vielleicht wäre das ja gut, wenn sie diese Erfahrung mal machen würde, dann würde sie vielleicht auch nachdenken. Und es ist schon komisch, darf ich den einen Satz bitte noch sagen, es ist damals, als George W. Bush den Irakkrieg gemacht hat, wurde sonst wie über ihn geschimpft und über seinen Vizepräsidenten Dick Cheney. Völlig zu Recht, weil der Krieg war völlig daneben. Jetzt, wo diese ganzen Leute, Bush, Cheney und so weiter, alle Kamala Harris unterstützen, plötzlich sind das die Guten und die Demokraten, die jetzt plötzlich diese Politik von George W. Bush übernehmen und sogar noch weitertreiben, das sind plötzlich auch die Guten. Da sollte man doch mal drüber nachdenken, ob man da nicht auf der falschen Seite der Geschichte steht.
Ich würde gerne einen Punkt dazu sagen, von wegen Kriegstreiberin, nach ihrer Logik den Krieg so zu beenden, wie Sie sich das vorstellen. Und Herr Trump ist die ukrainische Bevölkerung verloren. Sie bekommt dann quasi keinen Frieden, sie bekommt keine Sicherheit. Das haben wir hier vielfach besprochen. Ich wollte nur diesen lapidaren Satz, es ist Kriegstreiber, wer die Ukraine mit Waffen beliefert, einmal etwas entgegensetzen. Es ist das Gegenteil. Und das andere, wir haben die Ausschnitte gesehen von Herrn Trump, was ja passiert ist, dass er seine Leute im Wahlkampf derart aufgewiegelt hat, dass die sich berechtigt fühlen, das umzusetzen, wenn er entweder nicht gewählt wird, dass man für ihn kämpft, oder wenn er gewählt ist, dass man dann das Recht hat, auf die Leute einzuprügeln. So ist es ja auch in der Übergangsphase zu Biden passiert. Die Proud Boys, die dann meinen, dass sie losschlagen können. Und anders wäre auch der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 gar nicht passiert. Er heizt auf, er bringt die Leute in Stellung und sie beschwichtigen das jetzt. Aber diese Saat ist ja von ihm ausgesät und die werden wir noch sehen in den nächsten Tagen, wie sie aufgehen wird.
Ich würde gerne, Herr Wolfmann, bevor Sie antworten, Elmar Thewissen einmal fragen. Das, was wir da gerade jetzt erleben, ist das, was du wahrscheinlich seit Monaten beobachtest, auch in diesem Wahlkampf, der harte Meinungskampf, der harte Kampf darum, wie welcher Satz zu interpretieren ist, sozusagen die Frage, wer gewinnt eigentlich das Narrativ, wer gewinnt das Argument. Hast du das Gefühl, das ist in diesem Wahlkampf noch mal härter geworden als 2016?
Ja, ich glaube, das ist es, aber in erster Linie eben von Trumps Seite. Also die Art und Weise, den politischen Gegner als Volksfeind. Wir haben in Deutschland eine gewisse Erfahrung mit diesem Begriff. Genau. Oder auch als Staatsfeind zu bezeichnen, auch Abschaum, die Medien als solche zu bezeichnen. Gewalt als Mittel der Politik auch ein Stück weit zu rechtfertigen. Kugeln, die durch Journalisten ruhig durchschlagen können, wenn irgendjemand auf ihn schießen sollte oder Ähnliches. Das sind schon Äußerungen, die sind immer so auf einem Grat, wo man hinterher dann das irgendwie versucht zu entschuldigen. Aber sie sind bewusst so gewählt, weil sie bestimmte Emotionen ansprechen. Und das ist alles aus dem Lehrbuch, was wir kennen, aus autoritären Regimen der Jetztzeit, aber auch der Vergangenheit. Und vor dem Hintergrund ist für mich das Interessanteste dabei, Kamala Harris hat Donald Trump bisher noch nirgendwo als Hitler bezeichnet. Sie hat auf eine Frage, ob er ein Faschist sei, gesagt, ja, er ist ein Faschist. Der Anlass der Frage war, dass Leute aus seinem engsten Umfeld, nämlich General Kelly und General Milley und andere, eben berichten, dass er faschistische Tendenzen hat, dass er die Rhetorik benutzt, dass er das Wahllügen einsetzt, was Hannah Arendt mal geschrieben hat, also so groß und so viel Lügen, dass man am Ende denkt, es wäre Wahrheit, obwohl die Fakten sehr einfach zu finden sind, die all das widerlegen. Und es ist eben tatsächlich aus seinem Umfeld am meisten diese Warnung vorhanden vor einem Präsidenten Trump, der eigentlich keine Bremse mehr kennt. Und ich glaube, was wir dabei bedenken müssen, ist, dass das mittlerweile so tief in der amerikanischen Bevölkerung angekommen ist. Das ist das, was wir ja auch auf der Reise erlebt haben. dass die einen tatsächlich fest davon überzeugt sind, wir haben es gerade ja auch gehört, dass das absolut die Wahrheit ist, was er sagt. Und die anderen sind fest davon überzeugt, dass sie viel, viel Angst haben müssen vor einem Präsidenten Donald Trump.
Herr Wolfmann, ich würde Sie gerne abschließend fragen, gehen Sie davon aus, dass Trump für den Fall, dass er diese Wahl verliert, das Ergebnis anerkennen wird und es auch entsprechend kommunizieren wird? Das ist der wichtigere Teil daran.
Ich würde gern, bevor ich Ihre Frage gerne beantworte, würde ich gern einmal Elmar Tewesen noch mal antworten, wenn ich darf. Herr Tewesen, überlegen Sie doch mal, diese ganzen Leute, die Sie eben zitiert haben, Herr Kelly und so weiter, die erheben ja einen sehr schweren Vorwurf gegen Donald Trump. Und die hätten ja schon lange Zeit gehabt, diesen Vorwurf zu erläutern und darzulegen. Es ist nicht ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet zwei Wochen vor der Wahl plötzlich diese Leute aus den Löchern kommen und diese Behauptung aufstellen. Und es sind alles Leute, die mit Donald Trump gebrochen haben und ihre Posten verloren haben, weil Donald Trump sie gefeuert hat, weil sie unfähig waren, ihren Job zu machen. Mhm. Die kommen zwei Wochen vor der Wahl und machen solche Geschichtsvergleiche und stellen solche Hypothesen auf. Da sollte man doch hinterfragen, ob das real ist.
Ja. Ändert ja nichts an den zugrunde liegenden Fakten, auf deren Basis die engsten Berater von Donald Trump, aus seinem Kommunikationsstab, die den 6. Januar erlebt haben, genau zu diesen Schlüssen kommen. Dass manche das recht spät tun, hat vielleicht damit zu tun, dass sie nicht gedacht haben, dass Donald Trump so eine große Chance hat, wieder amerikanischer Präsident zu werden.
Nochmal abschließend bitte, Herr Wolfmann, die Antwort auf meine Frage. Gehen Sie davon aus, dass er das im Zweifel anerkennen wird und auch so kommunizieren wird? Das heißt, seinen Anhängern sagen wird, was auch, verhaltet euch auch bitte anständig und demokratisch.
Da diese Wahlen wesentlich fairer und demokratischer abgelaufen sind, oder ablaufen, noch laufen sie her, als vor 4 Jahren, als es nämlich die ganzen Sonderwahlgesetze in den 5 entscheidenden Bundesstaaten von den entsprechenden demokratischen Gouverneuren gab. Also, dass man in Pennsylvania bis 4 Tage nach der Wahl noch wählen durfte, ohne sich ausweisen zu müssen, ohne eine Unterschrift machen zu müssen, ohne ein Datum. Dass in Michigan die Wahlzettel frei Haushalt geschickt wurden, ohne dass man diese angefordert hat und sich ausweisen musste. All diese Wahlgesetze sind alle von den Gerichten in den jeweiligen Bundesstaaten kassiert worden. Insofern sind diese Wahlen frei und fair. Und natürlich werden wir das Ergebnis, auch wenn ich denke, wir werden die Wahl gewinnen, sollte der Fall, dass wir doch nicht gewinnen sollten, eintreten. Natürlich werden wir dann das Ergebnis anerkennen.
Okay, also dann werden wir das morgen weiter besprechen, auch mit Elmar Tewesen. Danke ganz herzlich in die USA und eine aufschlussreiche und spannende Nacht.
Danke gleichfalls.
Vielen Dank.
Ihnen auch. Was wir da ja erleben, ist auch der Kampf um das Narrativ, ne? Politische Erzählung. Was ist die große Erzählung? Vielleicht können wir noch einmal, weil wir jetzt hier unter uns sind und weil das auch mit deutscher Innenpolitik zu tun hat, wo ja auch eine Regierung dabei ist, irgendwie eine Erzählung zu finden für das, was da jetzt noch kommen soll. Und irgendwie folgen immer weniger dieser Erzählung. Vielleicht können wir noch einmal kurz reinschauen, wie republikanische Politiker dieser Tage versucht haben, das, was wir gerade gesehen haben, einzufangen und umzudeuten, sozusagen auch das, was Herr Wolfmeier gerade gemacht hat, umzudeuten im Sinne von Donald Trump und die Frage danach, wie sehr verfängt so etwas? Bitte schön.
Das größere Problem ist der Feind im Inneren und nicht die Menschen, die in unser Land kommen und es zerstören. Es gibt einige sehr schlechte Menschen, einige kranke Menschen, linksradikale Verrückte. Ich denke, das sollte sehr einfach zu handhaben sein. Wenn nötig, durch die Nationalgarde oder, wenn wirklich nötig, durch das Militär.
Ich möchte deutlich sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass der ehemalige Präsident Trump von den Menschen spricht, die über die Grenze kommen und tatsächlich Verbrechen begehen. Schauen Sie, Trump übertreibt. Das ist nichts Neues. Er redet nicht von Angriffen, vom Einsatz des Militärs, um Leute anzugreifen, die politisch nicht mit ihm übereinstimmen oder ähnliches.
Adam, der durchtriebene Schiff, ist ein totaler Widerling und wird Senator. Aber ich nenne ihn den Feind im Inneren. Es ist der Feind im Inneren und sie sind sehr gefährlich. Das Schwierige sind die Pelosis und diese Leute. Sie sind so krank und so böse.
Was er meint, sind plündernde Banden von gewalttätigen Menschen.
Nein, er spricht von Adam Schiff und den Pelosis. Er spricht buchstäblich davon, mit dem Militär gegen Demokraten vorzugehen. Er spricht buchstäblich davon.
Tut er nicht.
Doch, tut er.
So, das ist die Frage, was man ja merkt, und das haben wir eben ja auch erlebt, und ich habe auch in den USA viele solcher Gespräche geführt, sie dringen da nicht durch. Es ist völlig egal, welches faktenbasierte Argument sie bringen, es ist egal, wie oft sie sagen, die Inflation ist doch einigermaßen im Griff. Es ist auch völlig egal, war interessant gerade, wie er sagte, die Reallöhne sinken. Tatsächlich steigen die Reallöhne vielleicht noch nicht so wie vor Covid-Zeiten,
ja, vor allem nicht,
aber sie steigen, und sie steigen nicht überall. Es ist alles richtig, aber in der Fläche kann man das so nicht sagen, dass die Reallöhne einfach sinken. Und man kann auch nicht sagen, dass überall das Leben der Amerikaner grauenvoll ist, dass es immer schlechter wird, dass es mit dem Land bergab geht. Ähnlich mit dieser Geschichte. Fakten, er sagt, ich meine die Pelosis, ich meine die Schiffs, ich meine all diese Leute. Und dann kommt sofort eine ganze Armada und versucht, das Ding argumentativ zu kassieren und ist am Ende auch erfolgreich. Was tut man dagegen?
Na, erstmal ist es ja nicht jetzt passiert, sondern die Radikalisierung der amerikanischen Innenpolitik ist viel älter. Denken Sie nur an die Tea Party-Bewegung. Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und das, was jetzt passiert, ist sozusagen das Ergebnis einer langen Entwicklung. Und natürlich versammeln sich die Republikaner jetzt hinter ihm. Erstens hat er dafür gesorgt, dass die Kritiker in der Republikanischen Partei entweder ihre Mandate abgegeben haben, die Partei verlassen haben, nicht mehr Sprecher sind. Er hat die ja richtig ausgetauscht. Und diejenigen, die jetzt da sind, die versammeln sich hinter ihm. Und was sollen sie anderes machen, als öffentlich erklären, dass er alles irgendwie Missverständnisse oder das ist deren Wahlkampfstrategie. Aber das eigentliche Problem sehe ich eben darin, dass nicht wie wir in Deutschland, Herr Kiesewetter und ich gehören zwei unterschiedlichen Parteien an, wir sind im Zweifel Wettbewerber, es gibt ein paar Dinge, sind wir einer Meinung, aber wir würden uns nicht als Feinde betrachten. Ich wäre nicht der Überzeugung und er sicher auch nicht, dass wenn die andere Partei gewählt wird, dass das der Untergang Deutschlands ist. Wenn man sich das lange genug einredet, wenn die anderen drankommen, dann geht das Land zugrunde. Dann ist man bereit.
Wir haben den Diskurs mit dem neuen Bündnis, der einen Namen einer Politikerin trägt, die quasi gerade versucht, so ein Narrativ in die Politik einzuführen. Und da müssen wir jetzt aufpassen untereinander, dass wir auch mit Blick auf die Bevölkerung da fairer sind. Und da kommt auf die Medien ein Riesenpunkt zu, eben nicht dieses Gaslighting, diese ständige Fake News zu fördern, indem man denen eine Bühne gibt, sondern indem man es sachlich einordnet. Und das ist, glaube ich, die größte Kunst, die heute der Journalismus in Deutschland...
Deswegen gehört es ja auch zu...
Die Politiker selber. Ich meine, sich nicht zum Feind zu erklären, sondern zu akzeptieren. Demokratie lebt eigentlich von der Unterstellung, dass man Unrecht haben kann.
Andere könnte Recht haben.
Weil die Möglichkeit ist, alle vier Jahre das umzudrehen, was bislang eine Mehrheit war. Wenn die Mehrheit die objektive Wahrheit vertreten würde, dann wäre ja sozusagen der Wechsel zu denjenigen, die vorher die Minderheit waren, gar nicht möglich. Man muss immer unterstellen, dass es jetzt in der Demokratie nur um Mehrheit und Minderheit geht, aber nicht um objektiv richtig oder objektiv falsch.
Es geht um den Kompromiss.
Ja, und Sie müssen unterstellen, es kann sein, dass beim nächsten Mal die andere Partei die Mehrheit bekommt und dann ist das nicht das Ende des Landes.
So, und das sehe ich genauso wie Sie, aber das trifft jetzt Christina Dunz auf eine Situation in Deutschland, in der eine Regierung, die zusammenhalten müsste, die sich das sogar gegenseitig unterschrieben hat in einem Koalitionsvertrag, so heillos zerstritten ist, dass sie diese gemeinsame Erzählung nicht mehr finden. Gehen Sie davon aus, dass diese Regierung bis nächstes Jahr September hält? Oder glauben Sie, dass in dieser Woche entscheidende Dinge passieren?
Ich glaube, dass es wirklich spitz auf Knopf steht. Und ich glaube, dass die drei Herren, die wir da gerade sehen, bis morgen Nachmittag vor dem Koalitionsausschuss am Abend eine gemeinsame, zumindest wie das jetzt ja heißt, Richtungsentscheidung getroffen haben müssen. Sonst kann das morgen Abend nicht gut gehen. Und selbst wenn sie sich noch über den Koalitionsausschuss retten, würde ich einfach einen Strich unter diese Regierung ziehen und sagen, sie ist am Ende. Auch wenn sie sich auf ein Papier einigen kann, das zum Teil aus der Wirtschaftswende, aus dem Wirtschaftswendepapier von Christian Lindner besteht und aus dem Industriestrategiepapier des Wirtschaftsministers und aus dem angekündigten Industriepakt des Kanzlers, dann werden, das wird nach meiner Einschätzung dieser Regierung nicht halten, weil sie sich verloren haben. Und eine Verbindung würde ich gerne noch von Trump und der Entwicklung der USA nach Deutschland ziehen. Ich finde es auch heute Abend sehr deutlich geworden, es geht ganz viel um ein Gerechtigkeitsgefühl. Wenn Menschen den Eindruck haben, ich werde benachteiligt, ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber andere kriegen was umsonst oder ich werde nicht gesehen, dann dazu kommt die unglaubliche Überflutung an Krisen, Kriegen, schlechten Nachrichten, auch mit der Globalisierung, dass ich es ganz einfach brauche. Ich brauche ganz einfache Sprüche. Und dazu sind anständige Politikerinnen und Politiker oder die, die es ernst meinen, gar nicht so gut in der Lage, weil die immer noch versuchen, mehr zu erklären und Fakten zu präsentieren und es etwas ausführlicher zu machen. Aber so viel Zeit haben die Leute oder wollen sie gar nicht mehr, sich das anzuhören. Das heißt, man braucht also 10 Dollar eine Eiskugel. Das sitzt dann erstmal. Wir reden darüber. Wir überlegen, wo gibt's eigentlich diesen Preis, den es gar nicht gibt. Und dann sind wir schon wieder auf der falschen Fährte. Und diese Ampelkoalition kriegt es nicht hin, gemeinsam das Gerechtigkeitsgefühl oder das Ungerechtigkeitsgefühl, was AfD und BSW auf ganz dramatisch schlimme Weise bedienen, wieder auszuräumen. Und insofern ist diese, selbst wenn die sich jetzt noch einmal retten in dieser Woche, werden wir erleben, dass wir in kurzer Zeit wieder an einem ganz ähnlichen Punkt stehen, dass es wieder nicht vorangeht, dass vielleicht der Haushalt nicht beschlossen wird im November und dann fängt das Spiel von vorne an und mit jedem Mal mehr wird ein Stück Vertrauen und zwar in die gesamte Politik der demokratischen Parteien erschüttert.
Kriegt Ihr Kanzler das noch in den Griff?
Ja. Ich glaube, das stimmt, was wir eben gehört haben. Ich glaube nicht, dass die Koalition auseinanderbricht. Ich meine, es gibt immer irrationale Situationen, da kann auch das passieren. Aber die drei Parteien, die in der Regierung sind, haben einfach furchtbare Angst vor Neuwahlen, weil nach dem jetzigen Stand von Umfragen sie alle drei dramatisch verlieren würden.
Aber das
würden.
Wird ja nicht besser, Herr Gabriel.
Ich sag doch nicht, dass Sie Unrecht haben.
Die Umfragen werden ja nicht besser.
Ja, pass auf, die wissen, dass wenn morgen gewählt wird, es schlecht wird. Und sie hoffen, dass irgendwas passiert, dass es im Oktober vielleicht doch besser wird. So. Darum geht's doch. Sie bleiben zusammen, weil sie Angst vor Neuwahlen haben.
Die deutsche Oktober-Surprise, die Sie da ansprechen.
Das gibt's ja sogar manchmal.
Ja, ich weiß.
Ich würde nur trotzdem sagen, das stimmt. Die Regierung, die so handelt wie die jetzige, geht die unglaubliche Gefahr ein, dass sich noch mehr Leute an die rechten und linken Extreme wenden. Selbst die Union, die jetzt relativ stark ist, hat nicht die Stärke, die sie normalerweise haben müsste bei so einer desaströsen Darstellung der Regierung. Daran sieht man, da ist was in Bewegung. Ich glaube auch nicht, dass das ausreicht, was sie machen. Aber sie werden beieinander bleiben, weil sie vor den Neuwahlen morgen Angst haben. Und das wird trotzdem das Land natürlich nicht in dem Maße bewegen, wie es nötig wäre. Das ist meine Vermutung.
Würden Sie sich wünschen, dass man an dem Punkt einen harten, ehrlichen Schnitt macht und sagt, Schluss jetzt?
Na, es ist leicht gesagt, wenn man draußen ist, ne? Da kann man schlau daherreden.
Aber Sie sind ein Stratege und Sie schauen da drauf und Sie sehen
das. Ich glaube, dass der Zeitpunkt verpasst wurde. Ich glaube, vor einem Jahr wäre möglicherweise es glaubwürdiger gewesen, wenn der Kanzler gesagt hätte, vielleicht nicht Schluss, aber gesagt hätte, der ein oder der andere Partner, das geht nicht. Der Grundfehler, glaube ich, besteht in was anderem. Die haben sich mühsam eine Koalition zusammengezimmert von drei Parteien, die ja ganz offensichtlich nicht zusammenpassen. So. Dann waren alle glücklich, dass sie das geschafft haben. Dann marschiert Russland in die Ukraine ein. Und an dem Tag hätten sie eigentlich die Koalitionsvereinbarung wegschmeißen müssen. Hätten sagen müssen, Leute, völlig andere Lage. Aber das ist fast übermenschlich, das zu verlangen. Die kämpfen sich durch wochenlange Verhandlungen reden sich dann gegenseitig ein, wir sind eine Fortschrittskoalition. Mhm. Wenn man da lange genug beieinander hockt, findet man sich irgendwann auch gut, weil sie es ja nicht aushalten, wenn sie da zusammensitzen und immer der Meinung sind, der andere ist schrecklich.
Sie wollen ja, sie müssen
wollen
ja
jetzt, sie finden, das ist richtig, Gruppendynamik. Mhm. Und jetzt auf einmal sagt man, Leute, tut uns leid.
Nicht so
war alles umsonst. Es gibt eine ganz andere Lage. Das haben sie damals nicht gemacht. Und der zweite Fehler ist, ich wäre aus Sicht des Kanzlers und auch der gesamten Regierung viel intensiver auf die Union zugegangen bei dem Thema Migration. Ich glaube, dass das heißt, beiden
was
Parteien...
Was hätten Sie konkret gemacht?
Naja, ich hätte nicht... Also ich fand es auch nicht besonders hilfreich, dass Herr Merz erst verhandelt mit dem Kanzler und dann in die Bundespressekonferenz geht. Das stimmt. Trotzdem...
Es gab eine Reihe von Angeboten der Union.
Ja, muss der Regierungschef, das stimmt, der Regierungschef muss in einer solchen Lage eigentlich in der Lage sein, in dieser zentralen Frage mit der Union zu einer gemeinsamen Politik zu kommen, im Interesse von SPD und CDU. Mhm. Wenn das ein Wahlkampfthema bleibt, gibt's nur eine Partei, die davon profitiert. Und deswegen hätte ich sozusagen, wäre ich in der Lage von Scholz gewesen, an der Stelle das Angebot der Union angenommen und wäre so weit wie irgendwie möglich gegangen.
Da muss ich nur ganz kurz sagen, das Angebot war, das Ganze ohne die Grünen zu machen. Und das wäre ja schon der Bruch der Koalition gewesen.
Ob die Grünen da mitmachen oder nicht.
So ein Angebot.
Ob die Grünen das mitmachen oder nicht, müssen doch dann die Grünen entscheiden. Ich glaube, dass das Entscheidende wäre, dass SPD und CDU in der Migrationspolitik gemeinsame Sache gemacht hätten. Übrigens haben die das schon mal geschafft.
Das hätten Sie als Bundeskanzler nicht gemacht, Herr Gabriel.
In einem Bundestagswahlkampf ist das schon mal gelungen. 93, 94 ist der Asylkompromiss mitten zu Beginn des Wahlkampfes geschlossen worden. Es sind diese beiden Parteien, die in der Lage sind, sozusagen da zusammenzuarbeiten. Die Grünen können dann entscheiden, ob sie da mitmachen oder nicht. Die Frage ist von so überragender Bedeutung, wie wir merken, dass ich glaube, dass das hilfreich gewesen wäre. Und wenn man das vor einem Jahr versucht hätte, wäre vielleicht die Union sogar bereit gewesen, mit der SPD sozusagen über die Frage zu sprechen, wie kommt man über den nächsten Haushalt.
Aber da ist doch die Union rausgegangen. Nein,
der Bundeskanzler ist angetreten mit dem Kernwort Respekt. Und zum Respekt gehört einmal, dass die Koalitionspartner untereinander sauber miteinander umgehen, was nicht stattfindet. Und zweitens, dass man auch mit dem Oppositionsführer respektvoll umgeht und nicht in einem Pressehintergrund durch den Kanzleramtsminister andeutet, dass man das alles schon gelöst hat. Sondern die Union war bereit und ist immer noch bereit, hier aufeinander zuzugehen. Was wir uns nicht leisten können, Herr Gabriel, und Sie haben es ja angesprochen, ist, dass wir jetzt ein Jahr Stillstand haben, die Ränder stärken und in der Mitte nichts mehr geschieht.
Genau.
Und deshalb muss ein Schnitt gemacht werden, der nicht stattfinden wird, aus den von Ihnen genannten Gründen. Und deswegen muss der Kanzler entweder die Vertrauensfrage stellen, um sich zu vergewissern, oder aber, und das ist das Entscheidende, eine Regierung der Vernunft angesichts dieser Krisen bilden und die Regierungskoalition öffnen. Ansonsten
Moment, und dann scheitert. Die Union reinnehmen, die mit 30% in den Umfragen liegt und sich als kleinen Koalitionspartner reingeht?
Wenn es uns gelingen würde, mit einem konstruktiven Misstrauensvotum diese Regierung zu beenden, ist der eine Ansatz. Aber der andere ist erstmal die Regierung gefordert.
Aber und diese, Moment, Sie gehen dann in eine Koalition mit dem Kanzler Olaf
Frau Dunz,
Scholz?
Der Punkt ist ein ganz anderer. Der Punkt ist, dass diese Regierung nicht in der Lage ist, wesentliche Vorhaben durchzubringen.
Und aber können Sie unser mal die Frage
nicht,
beantworten,
Herr unser Land nicht leisten auch kann, ein Jahr zu stehen. Deswegen muss der Kanzler die Vertrauensfrage stellen. Der Kanzler muss die Vertrauensfrage stellen.
Herr Kiesewetter, Sie haben gerade gesagt, die Koalition öffnen. Was heißt das denn?
Der Kanzler öffnet sie ja nicht.
Nein,
deswegen muss der Kanzler die Vertrauensfrage stellen.
Sie haben gesagt, er müsste es machen. Wären Sie bereit dafür?
Der Kanzler muss die Vertrauensfrage stellen.
Wären Sie bereit dafür?
Sie würden in die Koalition eintreten unter Olaf Scholz.
Diese Chance ist verpasst worden. Es klang ja eben durch, das wäre vor einem Jahr sicherlich machbar gewesen.
Aber diese Zeit ist um.
Ich muss ja sehr klar sagen, diese Regierung muss die Vertrauensfrage stellen. Hm. Und wenn sich die entsprechende Mehrheiten gibt, dann muss die Regierung aber auch liefern.
Also ich glaube, dass das die Vertrauensfrage, wenn sie stellt, also sie gewinnt. Okay. Und wir sozusagen, die Vertrauensfrage wird
täglich, Mut haben.
Die Vertrauensfrage wird ja täglich gestellt und immer so beantwortet, dass die Regierung beieinander bleibt. Womit der Kiesewetter recht hat, ist, dass man möglicherweise vor einem Jahr mit der Union hätte über die Frage reden können, was machen wir jetzt gemeinsam, um den Haushalt hinzubekommen und vielleicht die Migrationsfrage zu lösen und dann vorgezogene Neuwahlen zu machen. Das hätte man möglicherweise vor einem Jahr machen können. Ein Eintritt genau. in die Regierung wäre weder jetzt denkbar noch vor einem Jahr denkbar gewesen. So. Sondern es wäre eine Frage gewesen, wie kommt man in ein paar Dingen zusammen, wenn denn einer aus der Dreierkoalition rausgeht. So. Das ist aber vergossene Milch. Das ist auch Theorie.
Ist vorbei.
Wir wissen nicht, ob es geklappt hätte. Und jetzt ist die Lage so, wie sie ist. Die drei werden versuchen, beieinander zu bleiben, in der Hoffnung, dass in einem Jahr, zum Beispiel dadurch, dass in der Ukraine ein Waffenstillstand existiert, sie in eine bessere Lage kommen. So. Ich glaube, auf sowas setzen die.
Also, ich muss, wie Herr Kiesewetter in aller Klarheit sagen, unsere Zeit ist um. Bedanke mich ganz herzlich.
Die der Regierung noch
morgen
nicht.
Morgen beginnt eine neue Zeit.
Regierung nicht, aber unsere Zeit ist jetzt hier um. Genau, morgen sehen wir uns wieder. Wir gehen jetzt zu Shakuntala Banerjee nach Berlin, die ich da schon sehe. Shakuntala, schönen guten Abend hier nach Berlin. Ihr habt eine lange Nacht vor euch. Und ganz kurz die Frage an dich, was habt ihr vor?